SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Guten Abend. Rund 700.000 Menschen in Deutschland, geschätzt, haben kein Zuhause. Die leben in Heimen oder Wohngruppen oder eben auf der Straße. Rund 50.000 sind es. Und einer, der sich jeden Tag um Obdachlose kümmert, ist Dr. Gerhard Trabert, Arzt und Professor für Sozialmedizin und Psychiatrie, Gründer des Vereins Armut und Gesundheit. Er ist in Mainz mit seinem Arztmobil unterwegs und versorgt obdachlose Menschen. Und jetzt ist er bei uns im Studio mit Sicherheitsabstand. Hallo, Herr Trabert.
Hallo, Herr Lechler.
Seit über 3 Monaten leben wir jetzt mit der Corona-Pandemie. Wie treffen Gesundheitsrisiko und die sozialen Einschränkungen speziell obdachlose Menschen?
Ja, das ist wirklich ein Thema, was, glaube ich, immer noch zu wenig bei Entscheidungsträgern und in der öffentlichen Diskussion angekommen ist. Dass wohnungslose Menschen eine Hauptrisikogruppe darstellt, weil viele eben chronische Erkrankungen haben, weil sie multimorbide sind, weil sie verschiedene Erkrankungen haben, weil sie eben kein Zuhause haben, in dem sie sich zurückziehen können, ja, in eine Wohnung, sondern sie sind in Unterkünften der Wohnungslosenhilfe oder leben auf der Straße. Und deshalb braucht es gerade jetzt für diesen Personenkreis besondere Schutzmaßnahmen und eine besondere Fürsorge. Und das kommt mir alles noch zu kurz.
Was bedeutet es für Ihren Alltag, für Ihre Arbeit mit denen?
Ja, also wir haben Mitte März, als das alles anfing, unser gesamtes Versorgungskonzept umstellen müssen. Das heißt, wir haben eine separate Infektionssprechstunde eingeführt. Wir haben alle Menschen getestet, haben sie Fieber, eine Anamnese, bevor sie dann in unsere stationären Untersuchungsräume durften. Wir haben ja auch dieses fahrbare Sprechzimmer. Da haben wir dann die Infektionssprechstunde durchgeführt. Und das bedeutete eben aber auch ein Mangel an Helfern zu kompensieren. Denn viele Menschen, die uns unterstützen, Ärztinnen, Ärzte, die gehören selbst zur Risikogruppe, sind pensionierte Kolleginnen und Kollegen. Und diese Ressource ist jetzt weggebrochen. Und deshalb war das schon logistisch eine Herausforderung. Aber es war so wichtig, den betroffenen Menschen zu zeigen, wir ziehen uns jetzt nicht zurück. Wir sind weiterhin da. Wir bauen sogar unser Versorgungsnetz noch aus.
Und was das Leben auf der Straße überhaupt für gesundheitliche Risiken birgt und wie die Betroffenen damit umgehen und was Sie, Herr Trabert, als Straßendoc, so steht es auf Ihrem Buch, da alles tun oder auch was Sie in Krisengebieten regelmäßig unternehmen, darüber reden wir heute in SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Dr. Gerhard Trabert, der als Arzt in Mainz für Obdachlose im Einsatz ist. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag da aus?
Ja, jetzt unter Corona-Pandemie-Zeiten hat sich der verändert. Ich habe es ja schon angedeutet, dass wir logistisch uns ganz neu orientieren mussten. Wir haben eine Sprechstunde für Patienten, die eine Fieber haben, Temperaturerhöhung, die Symptome haben. Da wird der Patient eben separat vom Arzt in Schutzkleidung mit einer FFP2-Maske, mit Handschuhen untersucht und versorgt. Und wenn wir einen Verdacht haben, dass eventuell doch eine Covid-19-Infektion vorliegt, dann machen wir auch einen Rachenabstrich und lassen das untersuchen. Und in 24 bis 36 Stunden haben wir das Ergebnis. Das Problem ist nur häufig das gewesen, dann müsste man ja dem Patienten sagen, jetzt bleiben Sie, bis wir das Ergebnis haben, zu Hause. Und das habe ich auch mit den kommunalen Vertretern, auch mit der Landespolitik in Rheinland-Pfalz besprochen, dass ich mir gewünscht hätte, dann Räumlichkeiten zu haben, wo wir Verdachtsfälle unterbringen können. Dem ist man nicht gefolgt, das fand ich nicht so gut. Des Weiteren haben wir dann ganz gezielt unser aufsuchendes Konzept ausgebaut. Denn am Anfang war es ja so, wohnungslose Menschen, die auf der Straße, in der Stadt, in der Innenstadt leben, in Tiefgaragen, auf Parkbänken übernachten, die hatten auf einmal überhaupt keinen Zugang mehr zu öffentlichen Toiletten. Das heißt, kein Zugang mehr zu Wasser, kein Zugang mehr zu einer Toilette, weil alles geschlossen war. Das haben wir dann der Kommune vermittelt und dann hat man Gott sei Dank das auch wieder geöffnet. Oder dieses Phänomen, dass Tafeln geschlossen haben, dass sehr viele Anlaufstellen auf einmal nicht mehr vorhanden waren. Wir haben dann Lunchpakete verteilt. Wir haben mit einer anderen Organisation da kooperiert und haben dann den Menschen das Essen gebracht. Aber auch so die Überlebensstrategien vieler Betroffener in der Stadt, Pfandflaschen zu sammeln. Da gab es keine Pfandflaschen mehr, weil ja das öffentliche Leben nicht mehr stattfand. Und auch am Straßenrand zu sitzen und zu hoffen, ein paar Cent gespendet zu bekommen, diese Einnahmequelle war auch weg. Also haben wir Lebensmittelgutscheine auch verteilt. Wir haben etwas zu trinken verteilt. Und wir haben unser medizinisches Versorgungskonzept intensiviert, um früh Menschen zu identifizieren, die eventuell Covid-19 erkrankt sind.
Aber dieses aufsuchende Konzept, wie Sie es nennen, also dass Sie mit dem Arzt mobil zu den Obdachlosen hinfahren, das hatte sich ja, das war ja vorher schon quasi die Art der Versorgung, der Wahl. Warum funktioniert das so am besten? Also gehen Obdachlose einfach zu keinem Arzt oder dürfen nicht oder können nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das ja vor mittlerweile 25 Jahren begonnen. Und am Anfang habe ich die betroffenen Menschen gefragt und auch eine Untersuchung, eine kleine Studie durchgeführt. Und da kam heraus, dass viele gesagt haben, die administrativen Hürden, die sind zu komplex. Ja, bevor ich zum Arzt gehe, ich brauche eine Krankenkassenkarte oder einen Schein, damals noch einen Behandlungsschein vom Sozialamt. Dann wurde auch vermittelt, dass sie häufig negative Erfahrungen gesammelt haben, dass man sie gar nicht in der Praxis haben wollte, dass sie häufig auch in anderen Einrichtungen der medizinischen Versorgung schlecht behandelt wurden. Und dann kam aber auch noch dazu, dass viele den eigenen Gesundheitszustand als gar nicht so schlecht subjektiv empfunden haben. Das nennt man so das Zufriedenheitsparadoxon. Das heißt, wenn ich schon in einer sehr prekären Situation bin, dann mache ich mir die Situation etwas, rede ich die mir etwas schön als Überlebensstrategie. Denn wenn ich in dieser Situation auch noch realisiere, wie schlecht es mir geht, dann bin ich vielleicht überhaupt nicht mehr handlungsfähig. Aber das ist natürlich, diese Verkennung der eigenen Gesundheitssituation ist ein Risikofaktor. Und aufgrund all dieser Erlebnisse, dieser Erfahrungen der Betroffenen, sind sie eben in aller Regel nicht zu den Einrichtungen gegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn der Patient nicht zum Arzt kommt, dann muss der Arzt zum Patienten gehen. Dort, wo der Lebensmittelpunkt des Patienten ist. Und das ist dann nun mal auch die Straße.
Wie hat das denn angefangen, dass Sie sich überhaupt für Obdachlose so interessiert haben?
Ja, das ist so etwas wie häufig bei uns Männern, dass die Frauen uns zu irgendeinem Thema hinführen. Und meine damalige Frau ist Sozialarbeiterin gewesen in einem Wohnheim für wohnungslose Menschen. Und das war der erste Kontakt über sie. Ja, ich habe damals Medizin studiert, davor hatte ich ja Soziale Arbeit studiert. Und ich war auch Leichtathlet, ich habe viel Sport gemacht und habe dann für die Männer in diesem Wohnheim eine Sportgruppe angeboten. Haben auch viele gesagt, ach, die machen doch da nicht mit, die sind doch gar nicht motiviert, was vollkommen falsch war. Die haben mitgemacht und das hat mir auch sehr viel Spaß bereitet. Und da habe ich selbst auch Berührungsängste verloren, habe auch eigene Vorurteile abgebaut und dann habe ich, ich glaube schon, die Menschen ein Stück weg lieb gewonnen und fand es zutiefst ungerecht, wie sie leben müssen, wie man mit ihnen umgeht, wie man sie behandelt. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Dann habe ich meine Doktorarbeit zu diesem Thema geschrieben, zur Gesundheitssituation und dem Gesundheitsverhalten von wohnungslosen Menschen. Und da kam heraus, den Menschen geht es schlecht. Und dann habe ich mich gefragt, was bringt eine Doktorarbeit, wenn ich jetzt so eine Erkenntnis einfach mal veröffentliche? Es muss ja was für die Menschen herauskommen. Und da habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, sie sind krank, sie gehen nicht zu den etablierten Gesundheitseinrichtungen, dann musst du etwas Neues anbieten. Und da kam mir eine Erfahrung in Indien zugute. Ich habe in einem Lepra-Krankenhaus kurze Zeit davor hospitiert und habe dort gelernt, dass man in die Community ging. Also man hat die Patienten dort behandelt und aufgesucht, wo sie gelebt haben. Und das war ja ein ganz niedrigschwelliges Konzept. Und dieses Konzept habe ich einfach übertragen und habe gesagt, die Inder wissen besser, wie man Armut behandelt und auch aus medizinischen Aspekten. Also versuche ich jetzt, die Praxis zu den Menschen hinzubringen und sie vor Ort zu behandeln.
Wobei ich schon interessant finde, also dass Sie überhaupt auch bei diesen Erlebnissen mit Ihrer Frau oder durch die Arbeit Ihrer Frau als Sozialarbeiterin, dass Sie offen waren für das alles. Also Sie sind in einem Waisenhaus aufgewachsen, ne, weil Ihr Vater das leitete. Meinen Sie, Sie waren da vorher auch schon geprägt dadurch?
Ja, das sind zwei Aspekte, glaube ich, die mich sehr geprägt haben. Der eine Aspekt, wie Sie gesagt haben, als Privilegierter in einem Waisenhaus groß zu werden, schon sehr früh als Kind zu erfahren, dir geht es gut, dir geht es besser als all deine Spielkameraden und auch zu erleben, dass die Spielkameraden in der Schule häufig ja ungerecht behandelt wurden. Wenn irgendwas passiert ist, waren es immer die Heimkinder. Und da empfand ich mich häufig sehr hilflos dieser Ungerechtigkeit mit ausgesetzt. Und ich glaube, das hat mich schon geprägt, dann zu sagen, als Erwachsener tust du etwas dagegen. Und das Zweite, was mich sehr beeinflusst hat, und das ist mir gerade jetzt so 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges so bewusst geworden. Und ich würde sagen, ich bin ein Kind des Nationalismus, des Nationalsozialismus. Warum? Weil mein Vater als junger Mann in den Krieg musste, weil er absoluter Gegner war von Krieg, von Faschismus und Nationalismus und weil mein Großonkel Ferdinand ein Aktivist war gegen Hitler und den Rassismus. Und er kam ins KZ Osthofen. Und diese Schilderungen von meinem Vater, mein Onkel, mein Großonkel ist leider dann gestorben im Zweiten Weltkrieg, aber dieses Haltung einnehmen, dies trotz Gefahren, und das ist ja mit heute überhaupt nicht vergleichbar, aber trotz all dieser Zwänge sich für Humanität einzusetzen. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt und natürlich auch etwas, was, glaube ich, meine Generation, ich bin so 10 Jahre nach dem Krieg geboren, die Frage, die treibt doch uns alle irgendwo um, hättest du in diesem Regime auch funktioniert oder hättest du Widerstand geleistet? Die Frage ist nicht zu beantworten. Aber für mich ist dies eine unheimlich wichtige Frage und ich glaube, das ist auch etwas, was mich immer wieder bewegt, auch in Krisenregionen zu gehen, um zu schauen, wie verhältst du dich? Bleibst du deinen Idealen treu?
Gerhard Trabert ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Er kümmert sich um obdachlose Menschen in Mainz und dass er das in einer fahrenden Ambulanz tun kann, das hat tatsächlich auch mit diesem Lied gerade zu tun, Another Day in Paradise von Phil Collins aus dem Jahr 1990. Was ist das für eine Verbindung mit Phil Collins, Herr Trabert?
Ja, eine sehr schöne und eine sehr spezielle. Und zwar in diesem Lied beschreibt ja Phil Collins die Situation einer wohnungslosen Frau, der er immer begegnet ist. Ich glaube, auf seinem Weg zu seinem Studio. Er hat sie nie angesprochen und dann hat er sich doch getraut und ist dann diesem Phänomen Wohnungslosigkeit etwas näher gekommen. Und er hat von dem Profit durch dieses Lied, ja, von den Einnahmen durch dieses Lied, hat er dem Deutschen Caritasverband 200.000 D-Mark damals gestiftet. Und wir haben einen Antrag gestellt im Jahre 94 auf 20.000 D-Mark und wir haben dieses Geld bekommen und konnten mit diesem Geld unser erstes Arztmobil anschaffen. Und das ist, finde ich, immer wieder sehr bewegend, dass Künstler auch dann so ein Projekt mit fördern. Und die Geschichte geht sogar noch ein bisschen weiter. Ich habe dann mit einer Sozialarbeiterin zusammengearbeitet, die auch Sängerin ist. Und wir haben einen deutschen Text dieses Liedes geschrieben, keine reine Übersetzung. Und das haben wir der Agentur von Phil Collins geschickt und haben gesagt, dürfen wir das Lied in Deutsch veröffentlichen? Und dann wollten sie eine englische Übersetzung unseres deutschen Textes, haben uns aber dann geschrieben, was absolut eine Ausnahme ist. Wir dürften dieses Lied für Benefizzwecke auch in Deutsch veröffentlichen. Und mein Traum ist ja, wenn Phil Collins nochmal hierher nach Deutschland kommt, ihn zu treffen und dann zu fragen, singst du das Lied in Deutsch?
Das wäre auch ein gutes Projekt, ja. Vorerst steht der Text mal in dieser deutschen Übersetzung auf dem Umschlag Ihres Buchs. Sie lebt draußen und zieht umher. Niemand will mit ihr sprechen. Die Vergangenheit quält sie noch sehr. Sie versucht zu vergessen und so weiter. Also diese Obdachlose. Und warum Sie das für einen guten Themensong halten, ist klar nach allem, was Sie vorhin gerade schon erzählt haben. Wir hatten in dieser Sendung mal einen langjährigen Obdachlosen zu Gast, Dominik Bloh. Der hatte in Hamburg auf der Straße gelebt und hat dann eben ein Buch drüber geschrieben. Und der hat erzählt, wie ihn seine Mutter zu Hause rauswarf und wie er dann kurz bei Freunden unterkam und dann aber doch auf der Straße landete für lange Zeit. Und das war ganz plötzlich. Also der hätte ein paar Tage vorher noch nicht gedacht, dass er auf der Straße landen kann. Erleben Sie das auch so, dass diese Situation Menschen so ganz schlagartig erwischt?
Ja, also die Intention dieses Buches ist ja auch die, gerade den betroffenen Menschen quasi Gehör zu verschaffen. Ich bin das Sprachrohr. Ich erzähle die Geschichten vieler Betroffener. Und ich glaube, viele Bürger können sich nicht vorstellen, wie schnell das geschehen kann. Und dass es eben in aller Regel nicht der Alkohol oder irgendein Müßiggang ist, sondern dass es Lebensschicksale sind. Dass es der Tod der Ehefrau, der Tod von Kindern ist. Und von diesen Erlebnissen, von diesen schrecklichen Erfahrungen berichte ich ja auch in diesem Buch. Und wie schnell es dann sein kann, wenn ich kein soziales Umfeld habe, wenn ich keine Unterstützung erfahre in so einer existenziellen Krisensituation, dass ich dann quasi so den Boden unter den Füßen verliere, dass ich auch keine Motivation für ein normales bürgerliches Leben habe, weil ein ganz geliebter Mensch gestorben ist oder ich von ihm getrennt wurde und dass das dann auf die Straße führen kann, also zuerst eben Arbeitsverlust, Wohnungsverlust, das geht schnell und das kann im Prinzip auch jeden von uns treffen. Also ich habe 4 Kinder. Ein Mann musste miterleben, dessen Geschichte ich auch erzähle, wie vor ihm auf dem Zebrastreifen seine Frau und seine Kinder überfahren wurden und beide starben, ja, und das hat ihn so schockiert und so entwurzelt. Und wenn ich mir das selbst vorstelle, dann weiß ich nicht, wie ich damit umgehen würde.
Man sieht bei diesen Geschichten vor allem Männer vor sich. Haben Sie auch viele Frauen unter Ihren Patientinnen? Und ist deren Situation speziell?
Ja, da bin ich Ihnen sehr dankbar jetzt auch gerade für diese Frage, weil die Situation von Frauen, die wird häufig, glaube ich, noch weniger erkannt. Zugegebenermaßen sagt man ungefähr ein Viertel der wohnungslosen Menschen sind Frauen, es sind mehr Männer, aber die Frauen sind häufig wesentlich mehr Gewalt, sexuellen Missbrauch, Vergewaltigungen ausgesetzt. Wir kennen auch den Begriff der latenten Wohnungslosigkeit. Das bedeutet, dass eine Frau von einem Schlafplatzgeber noch einen Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommt, dass sie gar nicht auf der Straße leben muss, aber häufig dieser Mann dann sexuelle Verfügbarkeit erwartet. Und wenn sich die Frau dem verweigert, dann ist das häufig mit Missbrauch und auch mit Gewalt verbunden. Deshalb braucht es für Frauen mehr Wohnmöglichkeiten, mehr Schutzräume. Das ist ein ganz großes Problem. Wir haben sehr viele Männerwohnheime, wir haben viel zu wenig Frauenwohnheime. Und da muss ich was tun. Und in diesem Kontext, das ist jetzt nochmal ein besonderes Anliegen von mir, das Thema Prostitution. Manche Frauen prostituieren sich aufgrund ihrer Lebenssituation. Und das wird, glaube ich, immer wieder verkannt. 90% der Frauen und Männer, die sich prostituieren, tun es aufgrund einer prekären Lebenssituation. Und vieles hat mit Menschenhandel zu tun. Und Deutschland ist das Bordell Europas. Und es gibt ein Konzept, das nordische Modell, das es jetzt in Frankreich seit über 20 Jahren in Schweden gibt, da ist Prostitution verboten. Das hat nichts mit Brüde zu tun, sondern das ist ein ganz gravierender Schutz für Frauen. Und in diesen Ländern macht man eine sehr positive Erfahrung, dass sich eben auch bei jungen Männern das Frauenbild wandelt, dass es nicht objektbezogen ist. Also das wäre auch so ein großes Anliegen von mir, dass da endlich etwas bei uns geschieht.
Das wäre wahrscheinlich nochmal ein Thema für eine eigene Sendung. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Obdachlosigkeit allgemein. Sie haben sich für Ihr Buch so einen Begriff ausgeliehen, den Jesper Juhl der letztes Jahr verstorbene dänische Familientherapeut, eigentlich so fürs Verhältnis zwischen Eltern und Kindern eingeführt hat, nämlich den der Gleichwürdigkeit. Wo sehen Sie den bei Menschen am sogenannten Rand der Gesellschaft verletzt oder vernachlässigt?
Also ich fand und finde Jesper Juhl einfach einen genialen Therapeuten. Und was er gesagt hat zum Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern, das ist einfach faszinierend und toll und von so viel Wertschätzung und Empathie für Eltern und für Kinder geprägt. Und dieser Begriff Gleichwürdigkeit, den es ja in der deutschen Sprache nicht gibt, ja, das finde ich auch interessant. Wir haben keinen adäquaten Begriff. Der drückt für mich eben etwas ganz Elementares bezüglich Beziehung von Menschen, zwischen Menschen aus. Und gerade sozial benachteiligte Menschen erfahren häufig Abwertung, Demütigung, Respektlosigkeit. Und in diesem Begriff steht für mich dieses würdevoll miteinander agieren, auf einer Ebene respektvoll miteinander zu kommunizieren.
Was sind das für Begegnungen, wo Sie merken, dass jemand in seiner Würde verletzt wurde?
Sie sehen das häufig schon auch am Habitus, dass jemand gebeugt geht, in sich gekehrt geht, dass Menschen mir von Demütigungen berichten, dass sie am Anfang des ersten Kontaktes häufig auch sehr zurückhaltend und unsicher sind. Und ich erlebe dann, wie sie quasi häufig doch auch aufblühen, wenn sie merken, sie werden ernst genommen. Ich will niemand irgendwie verändern. Ich akzeptiere jeden so, wie er ist und auch unser gesamtes Team, was unheimlich wichtig ist, dass sie in einem Team arbeiten können. Und wenn sie dann vermitteln, wie wichtig dieser Mensch ist. Und übrigens auch die Form der Kommunikation. Ich versuche immer in die Hocke zu gehen. Ich versuche immer auf Augenhöhe miteinander zu reden. Allein das führt schon zu einer ganz anderen Form des Sich-Begegnens. Und da spüre ich häufig, dass das was ganz Elementares ist, dass viele Menschen ja den Glauben an sich selbst ein Stück weg verloren haben, dass da so ein Selbstwertverlust stattgefunden hat. Und wenn ich es in der Begegnung erreiche, zu vermitteln, Sie sind uns wichtig und wertvoll und bitte glauben Sie auch selbst wieder an Ihre Ressourcen und Ihre Schätze, dann ist Veränderung möglich. Und das ist etwas ganz Tolles, sich so begegnen zu können.
Sagt Gerhard Trabert, unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Gerhard Trabert, der in Mainz als Arzt Obdachlose behandelt und Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie ist. Sie haben mal gesagt, der Straßendoc und die Einsätze in Krisengebieten, auf die wir gleich kommen, das sei Ihre Berufung und Ihr Beruf ist Professor. Wo und was lernen Sie?
Ja, an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden im Fachbereich Sozialwesen für also zukünftige Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter das Fach Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie.
Also Sie bilden schon Ihren Nachwuchs heran so ein bisschen.
Ja,
ich
versuche, also das Entscheidende, natürlich gibt es bestimmte ganz wichtige Tools, wie man so schön sagt, die ich versuche zu vermitteln, aber ich finde es auch unheimlich wichtig, wieder das Thema Haltung zu vermitteln. Also zu sagen, ihr habt später eine unheimliche Verantwortung und auch Macht in den Bereichen, in denen ihr arbeitet mit Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft sind oder die abhängig sind. Werdet euch dessen bewusst. Und dann ist mir immer wichtig, auf das sogenannte Trippelmandat der sozialen Arbeit hinzuweisen. Ja, was heißt das? Das heißt, ich bin dem Klienten, dem Menschen verpflichtet. Ich bin meinem Arbeitgeber verpflichtet. Und dann kommt das Entscheidende für mich. Ich bin meiner beruflichen Ethik verpflichtet. Und das sind die Menschenrechte. Ja, und da kann es zu Konflikten kommen. Aber es muss immer so sein, finde ich, dass man genau schaut, ist das, was ich tue, auch wirklich das Entscheidende für den Menschen, mit dem ich arbeite. Tut es ihm wirklich gut?
Sind Sie mit Ihrer Erfahrung da auch ein bisschen Exot? Also Sie sind mit Ihrem praktischen Hintergrund ja schon anders als die meisten Kollegen und Kolleginnen wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich schon. Vor allen Dingen, weil ich ja diese Praxis parallel zu meiner Lehre weiter lebe. Und ich glaube, dadurch sehr nah für die Studentinnen und Studenten an der Realität bin. Ich weiß noch selbst als Student, die Dozentinnen und Dozenten waren am schlimmsten, die jetzt nur noch Theorie vermittelt haben, wo ich mich immer gefragt habe, was hat das jetzt mit der Praxis zu tun? Und das, glaube ich, das registrieren die Studentinnen und Studenten sehr wohl und das geben sie mir auch zurück, ja, dass sie das anspricht, dieses Authentische, der weiß, von was er spricht. Ja, das ist wichtig.
Und Ihre Einsätze als Arzt sind ja auch nicht auf Mainz und Umgebung beschränkt. Sie waren immer auch viel im Ausland unterwegs, nach dem 11. September in Afghanistan, nach dem Tsunami 2004/5 in Sri Lanka, nach dem Erdbeben 2010 in Haiti. Und das sind jetzt wirklich nur ein paar Beispiele. In den letzten Jahren haben Sie vor allem Flüchtlinge versorgt, Italien, Syrien, Griechenland. Warum machen Sie das alles auch noch?
Die Armut ist global. Ich meine, meine erste Erfahrung in diesem Lepra-Krankenhaus in Indien, da war für mich so die Entscheidung, willst du als Arzt im Ausland in der sogenannten dritten Welt arbeiten? Und ich habe gesagt, nein, ich schaue jetzt erstmal in meinem Land, ob es dort Armut und Ausgrenzung gibt. Aber dennoch hat mich diese Erfahrung nie mehr losgelassen. Und ich finde es so bereichernd. Ich finde es als ein absolutes Privileg. Ich kann als Arzt in einer kurzen Zeit in eine absolut fremde Kultur eintauchen und werde akzeptiert. Man lässt mich sehr nahe heran. Und das ist ein Schatz an Erfahrung, an Begegnung. Und dann kann ich natürlich auch so ein bisschen noch von meinem medizinischen Know-how geben. Und es braucht, finde ich, auch dieses über den Tellerrand schauen.
Sie können da sicher stundenlang jetzt Geschichten erzählen, vielleicht nur kurz und beispielhaft eine, was erleben Sie da oder was haben Sie erlebt, sodass Sie Ihre Arbeit da als wichtig und sinnvoll empfinden?
Es ist häufig auch wieder die Begegnung. Das Beispiel, als ich in Idomeni, in diesem Flüchtlingslager an der griechischen Grenze war, kam ein syrischer Vater zu mir mit seinem Sohn und er zeigte mir eine Granatsplitterverletzung an seinem Körper, die schon etwas älter war. Dann ein Einschuss und das Austreten der Kugel bei seinem Sohn und er könne nicht mehr schlafen. Und all das hat mich so bewegt und ich war zugleich so hilflos. Und ich habe dem Dolmetscher gesagt, bitte sagen Sie ihm, ich könnte das so gut nachvollziehen, ich habe 4 Kinder, aber ich wüsste nicht, was ich für ihn tun könnte. Und dann sagt er mir, dieser Vater, ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Und wissen Sie, das ist so was tief Bewegendes und das ist so eine Form der Begegnung. Das ist so ein Schatz, das ist so gewinnbringend. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum ich das immer wieder suche. Ja, weil es eine Form ist, das sich Erlebens als Mensch in dem anderen Menschen, das erleben sie sonst kaum.
Die 4 Kinder, von denen Sie sprechen, sind heute erwachsen. Wie war das früher? Wie haben Sie Beruf und Berufung und Familie zusammengebracht?
Spannende Frage, nächste Frage. Nein, ich stelle mich dem ja. Also ich muss da schon zugeben, dass ich meinen Kindern, glaube ich, viel zugemutet habe. Wir haben sehr offen darüber gesprochen. Als sie noch kleiner waren, haben sie mir schon auch wieder vermittelt, dass sie ab und zu da schon Ängste hatten. Ich habe ihnen vermittelt, ich kann euch verstehen, aber ihr müsst leider euren Vater auch so nehmen, wie er ist. Das ist für mich wichtig, das auch so leben zu können, meine Ideale, meine Vorstellungen von Haltung einnehmen, auch so umsetzen zu können. Ich weiß, dass ich euch viel zumute, aber würde ich das nicht tun, dann wäre ich auch nicht ich. Aber dennoch bleibt das und wird das immer, ja, ist es eine Wunde, ist es eine Narbe, ist es eine Nachdenklichkeit, eine Melancholie sein? Was habe ich da auch meinen Kindern zugemutet? Da muss man Sie fragen, wie Sie das bewerten.
SWR 2 Tandem mit Gerhard Trabert, der als Arzt Obdachlose behandelt und in Krisengebieten arbeitet und von daher auch sehr viel weiß über den Zusammenhang von Armut und Gesundheit. Sie haben überwiegend mit den Armen und Ärmsten der Gesellschaft zu tun. Herr Trabert, kann man sagen, Ihre Patienten, also die hier jetzt, die sind krank, weil sie arm sind?
Beides trifft zu. Also einmal Armut führt zu einer erhöhten Erkrankungsprävalenz, aber Krankheit führt auch immer häufiger zu einer Verarmung. Ja, also man spricht von Kausations- und Selektionseffekt. Bei Erwachsenen hat man mehr das Phänomen, dass Krankheit zu Armut führt. Mittlerweile ist Krankheit der dritthäufigste Grund für eine Verschuldung von Bürgern in Deutschland. Und bei Kindern sprechen wir von diesem Effekt, dass diese Armut zunehmend zu einer Krankheit führt. Habe ich es jetzt richtig erklärt?
Ich glaube schon.
Ich glaube schon, okay.
Sie haben 1997 schon, also Sie haben darüber auch dissertiert und haben dann den Verein Armut und Gesundheit in Deutschland gegründet. Wie hat sich das entwickelt? Was tut der Verein heute?
Ja, das kam einfach, zuerst bin ich ja mit dem Köfferchen einfach in die Fußgängerzone und habe das als Privatperson gemacht. Und dann war klar, ich kann nicht sagen, machen Sie sich frei. Es brauchte diesen Schutzraum, dieses Arztmobil. Das Arztmobil braucht eine organisatorische Struktur, also diesen Verein. Und dann haben wir gesagt, wir stellen den jetzt größer auf, nicht nur, in Anführungszeichen, nur für Wohnungslose. Dieser Verein hat jetzt eine Poliklinik für sozial benachteiligte Menschen. Da sind Sozialarbeiterinnen, Krankenschwestern, Arzthelferinnen, Ärztinnen und Ärzte tätig. Wir haben einen Streetjumper, das ist ein Wohnmobil, das fährt in Brennpunkte, um Gesundheitsförderung und Information für Kinder zu vermitteln. Wir haben Projekte im Ausland, in Kobane, in Syrien, in Kisumu, in Kenia. Und wir haben auch noch einen Snuselraum. Das ist so ein besonderer Raum, das kommt aus Holland. Da geht es um die Versorgung von schwerbehinderten Menschen. Aber wir haben das, nicht nur wir, auch andere, in den heilpädagogischen Kontext transferiert. Man macht in diesem Raum so Basiserfahrungen der Wahrnehmung. Also da gibt es so eine Lichtersäule, das kennen viele. Da gibt es akustische, olfaktorische, visuelle Anregungen. Und das ist in einer Brennpunktschule, das ist ganz spannend, dass die Kinder, auch die, die häufig so ein bisschen hyperaktiv sind, in diesem Setting zur Ruhe kommen. Also ganz unterschiedliche Aktionen mit unserem Verein.
Vielleicht ganz kurz, weil ich da auch nicht drüber nachgedacht habe, fiel mir auf, als ich Ihr Buch gelesen habe oder bis ich Ihr Buch gelesen habe, der Straßendoc unterwegs mit den Ärmsten der Gesellschaft und mich auf die Sendung vorbereitet habe. Wenn man einen Obdachlosen auf der Straße sieht, dann denkt man nicht, ist der eigentlich wohl krankenversichert oder was passiert mit dem, wenn er mal ins Krankenhaus müsste oder so. Vielleicht ganz kurz, was wäre denn eine dringende Forderung von Ihnen, um was sich im Gesundheitssystem verändern müsste?
Wow, viele. Also einmal bin ich nicht für das duale System, privat und gesetzlich, sondern für die Bürgerversicherung. Dann muss es einfacher sein, für Menschen versichert zu sein und versichert zu bleiben. Die Dienstleister, die Krankenkassen müssen in meinen Augen rechtskonform, was sie nicht immer tun, ihre Mitglieder informieren, welche zum Beispiel Beitragsreduzierungen es gibt. Und wir dürfen keine weitere Privatisierung haben von Leistungen. Ein Beispiel. Brillen bekommt man ab dem 18. Lebensjahr nicht mehr von der Krankenkasse bezahlt. Dafür gibt es kein Budget im Hartz-IV-Satz. Also da muss ich was ändern. Ja, das ist zu hochschwellig. Da werden Menschen doppelt und dreifach benachteiligt.
Haben Sie eigentlich auch sowas wie ein Hobby, Herr Trabert? Klinken Sie sich auch mal komplett aus und gedanklich?
Absolut. Also da gibt es verschiedene Formen Musik hören. Ich liebe zum Beispiel, und da tun meine Studentinnen immer und Studenten lächeln, Smooth Jazz. Das Festival ist dieses Jahr ausgefallen. Ich laufe auch sehr viel, das brauche ich. Ich sage immer, wenn ich durch die Weinberge jogge und ich höre dann wieder das Zwitschern der Vögel, dann bin ich angekommen, dann bin ich wieder geerdet. Dann habe ich das verarbeitet, was mich vielleicht den Tag über beschäftigt hat. Und das Reden mit Freunden und Freundinnen.
Und Sie sagen ja auch, dass Sie nicht nur geben in Ihrem Beruf. Sie haben es ja vorhin auch schon angedeutet, dass Sie auch viel Wärme und Liebe zurückbekommen. Kann man auch sagen, Sie haben da auch was von Ihren Patienten gelernt?
Ja, also auch, wie Sie mich manchmal kritisch hinterfragen, dass Sie sagen, du musst was für dich tun und Doc, bitte pass da auf. Aber vielleicht ganz kurz eine Anekdote, die für mich so berührend war und ich glaube, das Ganze wirklich sehr gut verkörpert und ausdrückt. Wir waren in einer Sammelunterkunft für wohnungslose Menschen mit unserem Arztmobil, es war heiß. Es war stressig, es klopft jemand an die Tür, wir denken, wer kommt denn jetzt noch? Und da steht da eine afghanische Familie mit Tee und Gebäck und sagt, Doktor, du brauchst eine Pause.
Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren.
Gerne.
SWR2 Tandem mit Gerhard Trabert und mein Name ist Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.